Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Aus meiner heutigen Sicht gab es da schon ein paar Schwierigkeiten, die wir nicht bedacht haben. Familie gegründet, Haus gekauft. Wir waren dann so von uns überzeugt, dass wir in die Bank marschiert sind und gesagt haben, na, wir haben ein Büro gegründet. Wir bräuchten 50.000 D-Mark so als Startkapital. Und die andere Seite auf der Bank gesagt hat, okay, Familie gegründet, Kind bekommen, Haus gebaut, wo sind die Sicherheiten? Ja, das sieht aber schlecht aus. Es gibt ja viele schlaue Bücher über Zwillinge und es gibt ja da verschiedentlich dann Theorien, dass es bei Zwillingen einen Außen- und Innenminister gibt und so weiter und so fort. Aber sozusagen, das denke ich mal, ist der wesentliche Unterschied, ist natürlich, dass da einer da ist, der zumindest in unserem Fall einem selbst nicht ganz unähnlich ist, ja, und den man im eigentlichen Sinne auch nicht losbekommt. Ja.
Aber den man auch intensiv kennt und weiß, an welchen Stellen man drücken muss, um die Geschwindigkeit der Emotionen zu erhöhen. Aber natürlich, das andere ist auch natürlich, man ist nicht alleine, man hat immer noch jemanden, mit dem man gemeinsam stärker ist und auf dessen Loyalität man sich im Krisenfall uneingeschränkt verlassen kann.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Heute am 4. Juli 2025 haben wir mittlerweile schon die 335. Folge. Von daher erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht seid ihr auch neu dabei. Worum geht's hier in diesem Podcast? Ich spreche mit neugierigen, mutigen und optimistischen Menschen über die Zukunft. Die Zukunft der Arbeit, das ist so ein bisschen die Richtung, aus der wir kommen. Und mittlerweile geht es aber auch um die Zukunft der Mobilität. Es geht um die Zukunft der Nachhaltigkeit. Es geht um Gesellschaft. Es geht eigentlich um viele Themen. Und wir tauchen hier ein in die Geschichten von Menschen, die was bewegen wollen. Heute schauen wir uns ein ganz besonderes Thema an, das wir hier im Podcast so noch nie besprochen haben. Ich freue mich sehr, dass Stefan und Markus Ernst bei mir sind. Die beiden sind eineiige Zwillinge. Und sie sind nicht nur zusammen aufgewachsen, logischerweise, sie haben auch zusammen studiert und sie haben auch eine Firma zusammen gegründet, und zwar ein Architekturbüro. Und wie sie das hochgezogen haben, wie sie auch mit einem ganz tiefen Verständnis voneinander das geschafft haben, wie sie viele, viele Standorte in ganz Deutschland aufgebaut haben, auch in Richtung Bürowelten vieles mitbauen durften, zum Beispiel die neue Konzernzentrale von DM in Karlsruhe oder auch in Hamburger Hafen City, viele, viele spannende Geschichten, wie sie das machen und welche Herausforderungen es natürlich auch dabei gibt, das schauen wir uns heute an. Eine ganz besondere Geschichte, und das werdet ihr im Podcast hören, die beiden verstehen sich nicht nur gut, sondern die können auch gut lachen. Es geht also auch um Humor. Direkt aus Stuttgart City heute hier im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir da reinspringen, nochmal meine Bitte, abonniert diesen Podcast. Ich gebe Gas, gebe hier wirklich Leidenschaft mit rein. Ihr wisst, seit vielen Monaten und Jahren bin ich am Start und ich habe auch Bock, das weiterzumachen, aber ich brauche euch dazu. Supportet das Ganze bitte, und das könnt ihr wie folgt machen. Drückt auf Abonnieren in eurer Podcast-App, bewertet den Podcast mit 5 Sternen und schreibt eine kleine Rezension. Vielen, vielen Dank dafür, und jetzt springen wir rein. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Markus und Stefan heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock, und zwar nicht nur in eine Stadt, sondern ihr seid heute in 2 Städten, habe ich gehört. Moin.
Morgen, ja. Moin. Ich bin aktuell gerade in Lörrach, ganz im Süden der Republik.
Und ich bin in Frankfurt in unserer Niederlassung.
Schön, dass ihr heute da seid. Wir kennen uns ja mittlerweile schon seit einer Weile. Ich habe euch also kennengelernt, nicht nur euch als Brüder, sondern auch eure Company Ernst Quadrat. Darum soll es heute auch gehen. Wie habt ihr diese Firma aufgebaut? Es soll aber auch um Architektur gehen, ein Thema, das, glaube ich, viele interessiert hier in diesem Podcast. Da geht es ja auch um Arbeit, neue Arbeitswelt. Das hat damit ja auch sehr, sehr viel zu tun. Vielleicht mögt ihr euch ganz zu Beginn mal vorstellen, denn ihr seid Zwillinge. Wir hatten hier in diesem Podcast noch keine Zwillinge. Stefan, magst du dich einmal kurz vorstellen? Starten wir mal bei dir.
Ich bin Stefan Ernst, wie schon gesagt. Bin demnächst 57 Jahre alt, zufälligerweise wie mein Zwillingsbruder. Bin der Zweitgeborene, ja. Vielleicht nicht ganz unwichtig, ja, in diesem Zusammenhang. Und lebe in dieser Form als Zwilling mein ganzes Leben. Ich habe keine Alternative. Ja. Ich kann von daher auch nicht vergleichen, wie es wäre, wenn ich keinen Zwillingsbruder hätte.
Ja, Markus.
Ja, mein Name ist Markus Ernst. Wie gesagt, natürlich gleich halt als Stefan, wie Stefan. Und ja, das Besondere ist, dass wir halt sozusagen seit 57 Jahren, bis auf eine kleine, kurze Unterbrechung, zusammen auch leben und wir es geschafft haben, mit unseren Partnerinnen seit 30 Jahren auch zu viert faktisch zusammenzuleben, haben sozusagen auch Kinder großgezogen, die jetzt alle ausgezogen sind, sprich wie eine große Wohngemeinschaft hat sich da entwickelt.
Ich habe ja auch mit Familie zu tun, denn meine mittlere Tochter, ich habe ja drei Töchter, die mittlere spricht hier das Intro ein von diesem Podcast und ich bitte meine Gäste am Anfang immer, ihr mal zu erklären, was sie so tun. Das hat dann mehr mit dem Job zu tun. Wer würde diese Frage gerne mal nehmen von euch? Also wie würdet ihr beschreiben, was ihr tut im Kontext Arbeit, sodass meine mittlere 11-jährige Tochter Mathilda das versteht? Wer nimmt den Ball?
Eigentlich, ich nehme ihn einfach an. Eigentlich sage ich immer, ich bin im Schwerpunkt Sozialarbeiter mit ein bisschen Architektur.
Ah, interessant. Das darfst du uns mal kurz erklären.
Warum Sozialarbeiter? In den Berufen, in denen wir tätig sind, in der Umsetzung von Gebäuden, in der Errichtung von Gebäuden, funktioniert im Ergebnis nur, wenn es gelingt, die vielen Beteiligten gemeinsam auf das Projekt zu fokussieren, vom Bauherrn über diejenigen, die das Gebäude genehmigen müssen, bis zu denen, die es ausführen und die, die es später nutzen. Die alle müssen wir sozusagen auf dieses Ziel gemeinsam bringen, ihre Ideen, ihre Interessen, ihre Überlegungen mit einfließen lassen. Dann ist es am Ende des Tages ein gelungenes Projekt. Und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das hat ein gutes Stück mit Empathie zu tun. Es hat mit Zuhören zu tun. Es hat mit Vorangehen zu tun.
Ja.
Also alles Dinge, die man ansonsten ja nicht immer zwingend benötigt, um zum Ziel zu kommen.
Ja. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen erstmal, wo ihr auch herkommt, um diese Geschichte auch so ein bisschen nachzuvollziehen. Denn ihr habt schon gerade so ein bisschen verraten, dass viel passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Markus, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie die Zeit war, in der ihr groß geworden seid. Nimm uns mal mit.
Genau. Also geboren sind wir in Stuttgart. Das ist in der Stadt, in der wir heute auch leben. Aber wir sind dort nicht aufgewachsen. Wir sind in Freiburg im Breisgau aufgewachsen. In den 70er, 80er Jahren. Das waren sehr politische Zeiten, wer sich daran erinnern kann. Und natürlich die geburtenstarken Jahrgänge, zu deren Ende wir ja im Endeffekt gehören, waren sozusagen aktiv und haben ja auch diese Gesellschaft verändert und in einem Schmelztiegel wie in Freiburg mit sehr vielen jungen Menschen, mit einer Universität und so weiter, war sozusagen da immer Bewegung in der Luft. Ich habe bis heute eine sehr junge Stadt, vielleicht auch eine Blase, wenn man es böse bezeichnen möchte, aber in dieser auch dann landschaftlich im Oberrheintal gelegen, zwischen Vogesen und Schwarzwald, mit hohem Freizeitwert, mit Baggerseen und so weiter, sind wir eigentlich aufgewachsen in einer, ich sag mal, unbeschwerten Kindheit. Unser Vater ist nach Freiburg versetzt worden, als wir ein halbes Jahr alt waren. Und so sind wir da halt aufgewachsen und Stuttgart war die ferne, weite Stadt, die Herkunft unserer Eltern, der Wohnort der Omas, die dann allerdings auch relativ früh verstorben sind. Also sozusagen, wir waren Schwaben, so wurde man manchmal auch gehänselt, in Baden. Also vom Dialekt her hat man gehört, dass wir keine badischen Eltern haben, sondern schwäbische Eltern. Diese Abgrenzungen waren ja damals noch wichtiger als heute. Aber alles in allem haben wir eine lockere und schöne Kindheit gehabt. Hat noch drei Geschwister, zwei ältere Brüder, und wir waren eigentlich das geplante dritte Wunschkind. Unsere Mutter wusste nicht, dass sie Zwillinge bekommt. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Sie war zweimal beim Arzt, bis wir auf die Welt
kamen.
Ach so,
das ist,
nachdem ich geboren
bin. Das ist ja verrückt, ja.
Nachdem ich geboren bin, sagte der Arzt, da kommt noch ein Kind. Mein Vater war unterwegs, hat es erst anderthalb Tage später erfahren. Und tja, dann waren wir da, hat man schnell noch einen Namen gesucht für Stefan, hat man dem ältesten Bruder den zweiten Namen geklaut, und dann waren wir da und haben dann noch ein paar Jahre später, haben unsere Eltern noch ein Kind bekommen, unsere kleine Schwester, die natürlich heute auch schon ein paar Jahre alt ist. Aber alles in allem sind wir sozusagen in dieser südwestdeutschen Großstadt, die aber vielleicht auch eine kleine Stadt ist, in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen.
Was ist denn das Besondere an der schwäbischen Kultur? Es wird ja heute auch vermarktet als The Land, also so ein bisschen moderner. Es gibt auch viele Klischees. Wie ist es denn in Wirklichkeit?
Naja gut, der Spruch in Baden heißt bis heute, über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt. Gibt es auch Aufkleber? Ja. Gab es zumindest früher Aufkleber. Das sagt eigentlich alles. Ich sag mal ganz hart, der Minderwertigkeitskomplex der Badener, weil es gab ja ein Bundesland Baden, das dann zusammengeschlossen wurde mit Baden-Württemberg, mit einer interessanten Abstimmung. Das haben nicht alle so. Also inzwischen ist es wahrscheinlich wurscht, aber die Badener unserer Kindergeneration hatten das nicht so verschmerzt, dass sie das sozusagen die Hauptstadt nach Stuttgart abgeben mussten, ja, oder vielleicht auch gewählt haben. Mhm. Und das ist die Diskrepanz bis heute. Das hat sich gezogen bis später in die Auftragsvergabe, dass es flotter lief, als wir dann einen Standort in Freiburg hatten. Mhm. Also, dass ein Freiburger Auftraggeber oder ein staatlicher Freiburger Auftraggeber einem Büro aus Stuttgart einen Auftrag gibt. Hui, hui, hui. Ja. spielt bis heute eine gewisse Rolle, sage ich jetzt mal.
Stefan, du sagst schon, ihr wisst nicht, wie es ist, wenn man nicht Zwilling ist. Es ist also eure Normalität schon immer. Aber mich würde mal interessieren, was lernt man, wenn man mit einem Zwillingsbruder aufwächst? Lernt man besonders gut zu teilen? Lernt man besonders gut die Rivalität und den Wettkampf?
Also ich würde zwei Sachen sagen. Zum einen hat man natürlich die Rivalität und sozusagen das gegenseitige Abgrenzen von klein an, das sich dann halt vielleicht darin widerspiegelt, dass wir uns wahrscheinlich mehr geprügelt haben wie andere Geschwister, ja, um einfach zu definieren, wer welche Rolle einnimmt, ja, wer sozusagen an der Stelle das Oberwasser hat, ja, oder führen kann. Ja. Auf der anderen Seite hat man natürlich immer auch die Möglichkeit, ja, für Sachen, in denen der andere vielleicht erkennbar besser ist, auch demjenigen den Raum zu lassen, also den voranzuschicken. Ja? Gibt ja viele schlaue Bücher über Zwillinge, und es gibt ja da verschiedentlich dann Theorien, dass es bei Zwillingen einen Außen- und Innenminister gibt und so weiter und so fort. Braucht man gar nicht weiter ausführen. Aber sozusagen, das denke ich mal, ist der wesentliche Unterschied, ist natürlich, dass da einer da ist, der zumindest in unserem Fall einem selbst nicht ganz unähnlich ist, ja, und den man im eigentlichen Sinne auch nicht losbekommt. Ja.
Aber den man intensiv kennt und weiß, an welchen Stellen man drücken muss, um die Geschwindigkeit der Emotionen zu erhöhen. Aber natürlich, das andere ist auch natürlich, man ist nicht alleine, man hat immer noch jemanden, mit dem man gemeinsam stärker ist und auf dessen Loyalität man sich im Krisenfall uneingeschränkt verlassen kann. Also ohne jede. Und natürlich, mit dem man auch reden kann, ohne dass man redet,
ja,
indem man nur anschaut. Es passiert uns heute noch, dass wir irgendwie im Auto sitzen, ist irgendwas auf der Straße. Und dann sagt der eine zum anderen, und was hast du jetzt gedacht? Und wir wissen, dass wir genau das Gleiche gedacht haben. Ja, das ist vielleicht auch nicht ganz, nicht immer ganz korrekt ist, ja. Also, das gibt sozusagen einfach sozusagen Situationen, die, ob man es jetzt durch das, was man sich lang kennt, oder weil es wirklich gleiche Prozesse ablaufen. Es ist ja die Frage, wie viel kann man anerziehen und wie viel ist programmiert. Ja,
die alte Frage.
Die alte Frage, ich sage inzwischen, vieles ist programmiert. Also wer Kinder hat, weiß, dass man Kinder noch begleiten kann.
Ja, ja. Seit 2018 wurden im New Work Chat Podcast mehr als 300 Menschen ans Mikrofon geholt, die wirklich was zu sagen hatten. Wenn auch ihr eure Geschichte jetzt hörbar und auch sichtbar machen wollt, dann kann ich euch gern unterstützen. Lasst uns gemeinsam eure Story erzählen hier im Podcast oder auch auf anderen Kanälen, vielleicht auf LinkedIn, vielleicht auf eurer Website und vielleicht auch in einem Vortrag, den ihr halten dürft. Ich helfe euch, eure Story ganz neu aufzuziehen. Wir schauen gemeinsam, was macht euch aus, was macht euch besonders, wie positioniert man sich, wie erregt man Aufmerksamkeit, wie baut man eine Personal Brand auf, wie kommt man am Ende des Tages auch an Business über das eigene Thema, die eigene Story, die man erzählt, also Social Selling. All diese Themen habe ich in den letzten Jahren für viele Unternehmen und auch für viele UnternehmerInnen gemacht und möchte jetzt mein Wissen mit euch teilen. Es gibt einen Storytelling Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Das ist das eine, das könnt ihr kostenlos tun, ihr könnt mich auch dort supporten und die Paid-Variante wählen und ein bisschen was in die Portokasse schmeißen, um mich zu unterstützen. Und das zweite ist, ich kann euch auch jetzt als Storytelling-Sparingspartner begleiten. Es gibt ein Programm, ich komme digital zu euch, wir verabreden uns und schauen uns alles an. Es gibt verschiedene Bausteine, die wir durchgehen können. Angefangen bei, was ist euch wichtig, welche Werte habt ihr, bis hin zu welche Kernaussagen werden gesendet und wie bauen wir eine Community auf und etablieren euch als Thought Leader. Schreibt mir eine Mail auf gabrielrath.com oder über LinkedIn, über Instagram, wie auch immer ihr das mögt. Ich freue mich, von euch zu hören. Abonniert mein Newsletter und bucht euch gerne mal einen Coffee Call und ich stelle euch mal mein Storytelling-Sparringsprogramm vor. Das können wir gerne mal in Ruhe besprechen. Vielleicht sehen wir uns ja bald in dem nächsten Call und starten dann euer Storytelling. Und jetzt springen wir wieder rein in die Story mit Stefan und Markus Ernst von Ernst Quadrat. Ich als dreifacher Vater kenne das auch. Die sind extrem unterschiedlich, die drei bei uns. Die sind jetzt nicht Zwillinge, aber man denkt ja, man erzieht gleich, obwohl man sich natürlich als Eltern auch entwickelt. Das wird wohl auch so sein. Aber schon interessant, wie unterschiedlich Menschen sind, auch durch Vererbung wahrscheinlich. Aber habt ihr das für euch auch ausgenutzt mal, als ihr noch Jungs wart, weil ihr wart euch ja sehr ähnlich, dass vielleicht der eine mal die Rolle des anderen eingenommen hat, so doppeltes Lottchen mäßig?
Nee, eigentlich nie. Also sagen wir mal, in der Pubertät waren dann schon stärker auf Abgrenzung, dass man sich dann vielleicht andersweitig ins Gehege gekommen. Unsere Eltern waren modern und haben eigentlich gesagt, da muss man zwei Individuen erziehen. Ja, wir haben nie die gleichen Klamotten gehabt. Wir wurden in getrennte Klassen eingeschult. Als es ans Studieren ging, war der Vorschlag unserer Mutter, einer macht Bauingenieurwesen, einer macht Architektur, aber wer soll jetzt verzichten, war dann eigentlich das Problem. Und es ist sicher für sie, aus ihrer Sicht und aus ihrer intellektuellen Warte, die größte Niederlage, dass wir bis heute zusammen wohnen. Also das ist sozusagen das Scheitern auf ganzer Linie dieser, ich sag mal, intellektuellen Bearbeitung des Zwillingsthemas. Aber sie hat sich damit abgefunden, von daher. Und ja, ich sag mal, das ist was Besonderes, kann jemand anders nicht, also auch zweieiige Zwillinge, behaupte ich, können da nicht mitkicken. Ja? Also das ist schon noch was anderes, hat aber nicht auch Nachteile, um das so ganz klar. Also die Zwillinge sind zwei. Ja?
Ja.
Mit einem Wort. Ja? Und damit wirst du natürlich auch sozusagen in einer Klammer zusammengefasst und euch in einen Pott geschmissen. Darf man sich nicht beschweren. Aber das ist halt einfach so. Ne? Aber vielleicht die Chancen, die das Ganze birgt, sind natürlich schon, die wir auch genutzt haben. Wir mussten nicht jetzt bei der Bürogründung auch und so weiter, nicht die wirtschaftlichen Diskussionen ausfechten. Das war klar, gehört uns gemeinsam, geteilt durch zwei. Und der Erfolg des anderen ist der gemeinsame Erfolg. Ja. Und es sind gemeinsame Niederlagen und eine Aufrechnung im eigentlichen Sinne hat es ja gegeben, weil natürlich die Kräfteverhältnisse oder die Positionen klar sind. Mhm. Und jeder wusste alleine schon nur die Hälfte, also ist halt nur die Hälfte, ja. Ist halt so, die Hälfte.
Stefan, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie ihr auch beruflich gestartet seid, wie ihr auch euer eigenes Business ins Leben gerufen habt, denn das ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich.
Genau, aus meiner heutigen Sicht waren wir ziemlich selbstbewusste und haben eigentlich schon im Studium beschlossen, dass unser Weg dahin führt, dass wir ein eigenes Büro haben möchten, gründen wollen, haben dann während dem Studium schon Projekte bearbeitet, war zu der Zeit leichter, wie es heute ist und hatten da natürlich den Vorteil, wir waren schon mal zu zweit. Ja. Punkt 1 und Punkt 2, wir waren uns sicher, dass es funktionieren wird. Über ein mögliches Scheitern des Ganzen wurde nicht nachgedacht, sondern wir haben einfach begonnen, hatten dann, und das liegt vielleicht schon auch daran, dass wir zu zweit waren, sehr schnell Menschen gefunden, die uns beauftragt haben oder Aufträge verschafft haben, ohne dass wir dafür referenzieren konnten, die schlicht und einfach der Meinung waren, wenn die zu zweit sind, dann wird es schon klappen. Ja? Mhm. Die auch der Meinung waren, okay, wenn der eine ausfällt, dann ist ja der andere da und der ist ja genauso. Ja? Und die natürlich auch oft sehr schnell erkannt haben, dass im Gegensatz jetzt zu anderen Bürogemeinschaften, wo sich mehrere Kollegen zusammentun und ein Büro gründen, die beiden sich nicht mehr abstimmen müssen, wer der Bessere ist, wer mehr Geld bringt, wer fleißiger ist, wer die besseren Ideen hat, wer vielleicht der ist, der hartnäckiger ist, ja, sondern da wurde angenommen von außen, das ist einfach, das ist mal zwei.
Teamplay. Ja.
Und das wurde als Sicherheit empfunden.
Wie habt ihr denn euer Business, wie habt ihr es denn aufgebaut, euer Business? Also wie habt ihr euch da abgestimmt? Ihr habt schon gesagt, ihr versteht euch blind. Wie hilft das, wenn man so ein Business aufbaut?
Das hilft, dass man viele Sachen nicht abstimmen muss, ja, sondern jeder alleine eigenverantwortlich agieren kann und der andere es aushalten muss.
Aber es eigentlich auch nicht so unterschiedlich ist, weil man eigentlich schon ähnlich an die Sachen dran geht und natürlich auch weiß, wo die Differenzierungen sind, die man im Lauf der Jahre gelernt hat zu akzeptieren. Also ich habe ja da nur 0 oder 1. Also Zwillinge sind sich, glaube ich, schon darüber im Klaren, dass dort, wo sie unterschiedlich sind, keine Änderung möglich ist, sondern das kann ich ablehnen oder akzeptieren. Und das ist vielleicht für Außenstehende schwer einschätzbar. Aber das ist halt wie in einer langen Ehe. Und wenn du 30 bist, dann hast du dich ja schon 30 Jahre gekannt. Also von daher stellt es sich die Frage nicht, dass ich glaube, wenn es bei Zwillingsbrüdern kracht, dann kracht's.
Richtig.
Oder Schwestern. Dann kracht's heftig und dann kracht's aber schon früher. Ja. Ja. Aber ich kenne wenige, um auch da zu sein, also die Zwillinge, die wir kennen, sind steinwurfweit auseinander im Regelfall.
Und so habt ihr dann ja auch die Firma genannt, Ernst Quadrat. Mögt ihr uns noch mal so ein bisschen in eure Unternehmensgeschichte mit reinnehmen? Es gab ja vor gar nicht so langer Zeit auch ein großes Jubiläum, durfte ich ja auch dabei sein. Aber vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen in eure Geschichte mit reinnehmen.
Ja, wir waren als Studenten im Büro beschäftigt, wo man sozusagen erst der eine, dann der andere dazu kam. Und im nächsten Schritt ist bei dem Büro dann nach dem Diplom die Arbeit ausgegangen. Es gab ja auch schon mal früher schwierige Zeiten, Mitte der 90er Jahre, als es dann im Osten zusammen sozusagen die Spekulanten gesehen habe, dass die blühenden Wiesen langsamer wachsen. Dann haben wir als freie Mitarbeiter uns verdingt und dann gab es eigentlich einen Moment, der das Ganze sicher getriggert hat. Das war der Regierungswechsel mit Gerhard Schröder, wo das Thema Scheinselbstständigkeit auf den Pott kam. Ja. Und ich da extrem viel aus heutiger Sicht Stress gemacht wurde, der dann nachher gar nicht sozusagen stattfand. Und natürlich zwei zusammen, es könne schon immer scheinselbstständig sein, also für die Sachen, die wir gemacht hatten. Und dann gab es auch neue Vergabeverfahren der öffentlichen Hand und der Professor, bei dem ich Diplom gemacht hatte, war parallel auch noch oberster Architekt des Landes Baden-Württemberg und der hat uns dann mal geschickt, dass es da neue Verfahren gibt, bei denen wir uns noch bewerben sollen. Und da haben wir uns dann beworben und naja, wie das dann halt so ist, haben wir uns auf drei beworben und gedacht, eins werden wir schon kriegen. Aber dann alle drei bekommen und dann ging's los. So ganz voll richtig. Dann haben wir Mitarbeiter eingestellt, so erstmal für 6 Wochen oder so. So für den Anfang, sind manche heute noch da. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, ich sag mal, aus einem Kellerbüro heraus, dann relativ schnell in ein richtiges Büro und kannte und kennt eigentlich nur eine Richtung. Dann war voll klar die Spezialisierung auf diese Baudurchführung, Leistungsphase 6, 7, 8 nach HVE. Ein bisschen 5 dazu, noch ein bisschen anderes. Und das hat sozusagen einfach seine Dynamik entwickelt. Also wir haben keinen Businessplan gemacht. Wir haben nicht erst eine Analyse gemacht, sondern wir haben einfach angefangen. Sicherlich habe diese Eingangsaufträge geholfen. Im Endeffekt mussten wir über unsere Arbeit unsere Akquise machen und das ist uns gelungen. Vielleicht, wenn wir auch eine Nische bearbeitet haben, kann man auch ehrlich sagen, eine Nische, wo viele Kollegen es nicht so rein wollen, die Baudurchführung. Wir haben es wohl nicht ganz falsch gemacht, von daher ist es einfach immer weiter gewachsen. Aber wir haben ja kein Gründerseminar besucht, wir haben da wenig. Also wir haben es einfach zugetraut, wir haben einfach gemacht, also was unternommen, das heißt der Unternehmer und nicht Unterlasser. Und schlussendlich, wie Stefan schon gesagt hat, ans Scheitern, das war keine Variante. Was uns sicherlich geholfen hat, dass wir als Jugendliche, junge Erwachsene Jugendarbeit gemacht haben in der katholischen Kirche und damals so nebenbei ein kleines Jugendreiseunternehmen im Endeffekt so mit Zeltlager und Hauslager für Kinder.
Ach, das habt ihr organisiert.
Und das haben wir organisiert, auch sowas ja heute unvorstellbar, dass Minderjährige sowas drehen, Minderjährige und gerade Erwachsene. Wird sich ja heute jeder in die Hose machen, dass die, was weiß ich, fünfstellige Beträge bewegen. Wo ist die Sicherheit, wo ist die Verantwortung, wo ist die Haftung? Das waren andere Zeiten, wo auch Machen einfach sozusagen natürlich im Vordergrund stand. Und aber natürlich mit diesen Erfahrungen, da haben wir viel gelernt.
Ja.
So Zeltlager, Führungsteam funktioniert auch nicht wesentlich anders als ein Unternehmen. Am Ende des Tages gibt es welche, die vorne stehen und die Fahne hochhalten und die anderen die zu und die unterstützen und so weiter. Da haben wir viel gelernt und das hilft uns bis heute, wenn ich so sehe, dass man jetzt so Führungskräfteseminar machen muss und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so wesentlich anders als was wir damals auch in diesem Rahmen gemacht haben. Ja.
Stefan, was würdest du jungen Gründern und Gründerinnen mitgeben? Also wir haben jetzt gerade schon über dieses vollen Einsatz gesprochen, nicht an Scheitern denken, kein Plan B, all in, sagt man so neudeutsch. Fällt dir noch was anderes ein, was du jungen Leuten mitgeben würdest, die eine Firma gründen wollen?
Was ich mitgeben würde, ist, ich brauche ein Stück weit Berufung. Mhm. Ja? Also das hat nichts mit Selbstaufgabe zu tun. Ja? Aber ich erlebe heute oft, dass sehr stark abgewogen wird zwischen Aufwand, Ertrag, Nutzen persönlicher Freiheit. Das kann auch funktionieren, aber das ist sicherlich schwieriger, wie wenn man für sich ein Stück weit eine Berufung entdeckt, dass man das machen möchte. Das kann auch scheitern, aber wer als erstes über das Scheitern nachdenkt, wird Zweifel an sich selber bekommen.
Und diese Zweifel, die wird er nicht mehr loswerden. Ja? Aus meiner heutigen Sicht gab es da schon ein paar Schwierigkeiten, die wir nicht bedacht haben. Ja? Familie gegründet, Haus gekauft. Wir waren dann so von uns überzeugt, dass wir in die Bank marschiert sind und gesagt haben, ja, wir haben ein Büro gegründet. Wir bräuchten 50.000 D-Mark so als Startkapital. Und die andere Seite auf der Bank gesagt hat, okay, Familie gegründet, Kind bekommen, Haus gebaut, wo sind die Sicherheiten? Ja, das sieht aber schlecht aus, auch mit 50.000 D-Mark. Und auch da wieder hatten wir das Glück, dass wir jemand gefunden haben, weil als wir das dann in der Familie erzählt haben, unser ältester Bruder gesagt hat, wie viel braucht ihr denn? Ja, und wir gesagt haben, naja, 50.000 D-Mark brauchen wir schon. Dann hat er gesagt, ich gebe es euch, ja, und gebe es irgendwann zurück. Ja. Also auch er war offensichtlich der Auffassung, dass er sein Geld wieder bekommt. Hat er auch bekommen, ja. Und dass an der Stelle er uns vertrauen kann. Ja. Und ich glaube, das ist das andere Wichtige, wenn man was machen will, wenn man was Neues machen will. Neben der Berufung hat es auch was mit Bescheidenheit zu tun. Also dass man sozusagen unser heutiger Bankberater sagt immer so lächelnd, sie glauben gar nicht, wie viele Existenzgründer wir besuchen, deren bei uns zu Besuch haben, deren zweite Frage ist, ja, und als Geschäftsfrage hätte ich gerne einen Porsche, ja, wie bekommen wir den finanziert, ja? Und wir sozusagen aus meiner heutigen Sicht die ersten 15 Jahre alle Erträge, die sozusagen jenseits dessen, was wir zum persönlichen, normalen Leben benötigt haben, haben wir alles im Unternehmen gelassen. Ja? Das heißt, wir haben das Unternehmen nicht als reine Ertragsquelle betrachtet, ja? Sondern wir haben das Übrige oder das, was zu viel war, den Ertrag in das Wachstum des Büros gesteckt. Was dazu in der Folge hatte, dass wir bis heute das Wachstum des Unternehmens von 2 auf aktuell 570 Mitarbeiter ohne fremdes Geld finanzieren. Ja? Und wenn man davon ausgeht, dass man durchschnittlich in unserem Gewerbe 3 Monatsgehälter vorfinanzieren muss, bis man das Geld bekommt, dann hat man eine kleine Ahnung, wie viel Geld im Unternehmen steckt, das vielleicht andere lieber als Ertrag gesehen hätten. Aber für uns war von Anfang an der Anspruch, wir wollen uns nicht von Fremden reinreden lassen. Und wenn man eine Bank in größerem Umfang benötigt, jeder, der das schon mal war, wird erkennen, dass ihm irgendwann die Bank den Rahmen diktiert. Ja. Und sagen wir mal, bis heute ist das oberste Ziel Sicherstellung der Geschäftsfähigkeit von unserem Unternehmen. Ja.
570 Mitarbeiter in vielen Standorten in ganz Deutschland. Worauf kommt es an, wenn man neue Leute ins Team holt? Wie spürt ihr, ob die Leute passen?
Also die Leute, die passen, das weiß man nach einer Minute, wenn die da sind. Ohne dass ich es erklären kann.
Ja? Intuition.
Das kann sein, wie jemand reinkommt. Das kann daran liegen, wie er spricht. Das kann sein, wie er auftritt, wie er sich hinsetzt, wie er sich gibt, was er erzählt. Ja? Das ist für mich bis heute eine sehr interessante Frage, warum wir bei denen, die wir eingestellt sind, wo wir von Anfang an, vom ersten Moment an sicher waren, im Allgemeinen bis auf wenige Ausnahmen sich dieser Eindruck bestätigt hat. Und dann gibt's halt welche, wo man nicht so sicher ist, und da gibt's halt beide Varianten. Ja, die eine, die reinwachsen, auch in unsere Aufgaben kann man reinwachsen, in unseren Unternehmen kann man reinwachsen, hängt stark davon ab, ob sich derjenige mit unserem Unternehmen identifiziert oder ob er dort nur arbeitet. Ja, und dann gibt's auch welche, wo das halt nicht so passt. Aber ich könnte keine Analyse wagen, warum man manchmal spürt, dass jemand einfach zu uns passt.
Hat das mit Sympathie auch zu tun oder spürt ihr schon auch die Fachlichkeit raus?
Ich hatte mal Bewerbungsgespräche in Berlin, hatte aber noch kein Büro, im Container, 2 hintereinander. Der erste kam und als er Hallo gesagt hat, wusste ich, dass ich ihn einstelle. Der zweite kam, hat auch Hallo gesagt und man war dann freundlich und so weiter und so fort. Aber war klar, das wird nichts. Ja? Aber ehrlicherweise muss man sagen, was passiert da ab? Ich glaube, es geht ganz, ganz schnell, dass man sozusagen der grundsätzliche Schalter legt. Und bei demjenigen hört man dann besser zu und sucht die bestätigende Worte. Und beim anderen hört man zu, aber die eigenen Schubladen sind verschlossen, wo er sozusagen punkten könnte. Also ich glaube auch nicht, dass so mit anonymer, geschlechtsneutraler, nur auf angeblichen objektiven Kriterien basierenden Entscheidungen.
So wie es in den USA läuft, ne?
Menschen miteinander arbeiten können.
Okay. Hm.
Weil da ganz viele Psychologen wahrscheinlich dagegen widersprechen, aber naja.
Ihr habt gerade schon das Thema Identifikation angesprochen. Wir sehen ja heutzutage, dass Arbeit auch einen anderen Stellenwert hat für junge Leute. Ich glaube, viele wollen schon arbeiten und sich auch verwirklichen, aber es hat vielleicht nicht mehr die Bedeutung wie in anderen Generationen. Und ich glaube, deswegen ist Identifikation sehr wichtig. Wenn man das schafft, dass sich viele mit dem Unternehmen identifizieren, kann man etwas dafür tun? Und wenn ja, was?
Also auf unserer Seite ist das aus meiner Sicht relativ eindeutig bis heute. Wir in unserer Führungsposition müssen im Rahmen unserer Aufgaben ein Stück weit das vorleben. Wenn ich um 9:30 ins Büro komme, um 11:30 zum Italiener gehe, um 2:30 halb besoffen ins Büro komme und um 5 wieder nach Hause gehe, dann zeige ich ja auch was, ja? Wenn ich gleichzeitig meine Erwartungshaltung an die Mitarbeiter in anderen Bereichen sehe. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man selber authentisch sein muss. Ja? Also ich kann Identifikation und Begeisterung von meinen Mitarbeitern nur erwarten, wenn ich sie auch vorlebe. Und für Mitarbeiter habe ich auch eine sehr klare Vorstellung, wenn ich neugierig bin, wenn ich was lernen will, ja, wenn ich was annehmen will, dann ist es viel leichter, wie wenn ich um 8:30 auf mein Smartphone schaue und überlege, ob ich um 15:59 heute das Büro wieder verlassen kann, ja, und wie ich den Tag am besten vorübergeht. Wir sagen immer zu unseren neuen Mitarbeitern, sie dürfen etwas nicht können. Sie dürfen auch etwas nicht können, was wir eigentlich vielleicht von ihnen erwarten. Ja. Aber sie müssen es sagen. Mhm. Nichts ist schlimmer, ja, wie wenn sie versuchen, aus Angst, ja, Fähigkeiten oder Kenntnisse, die sie nicht besitzen, zu vertuschen. Weil damit jede Möglichkeit vertan ist, etwas zu lernen. Ja.
Lass uns nochmal in eure Arbeit schauen. Ihr habt viele tolle Projekte schon umgesetzt. In Stuttgart bis hin in die Hamburger Hafen City. Könnt ihr uns nochmal so in ein Projekt mit reinnehmen, das für euch ganz besonders war? Entweder jetzt aus der Gegenwart oder vielleicht liegt es auch schon etwas zurück?
Ja, ist jetzt ist nicht ganz einfach. Weil sozusagen dort, wo wir weiter weg sind, sozusagen schwieriger. Was jetzt für meinen Bereich sicher ein außergewöhnliches Projekt war, war die Hauptverwaltung von DM Drogeriemarkt in Karlsruhe, die wir zusammen mit den Bauherren immer sehr partnerschaftlich und immer ehrliche partnerschaftlichen Zusammenarbeit gebaut haben im Kostenrahmen, im Zeitrahmen. Und ich das sagen muss, das habe ich sehr positiv erlebt. Aber man kann es eigentlich aus unserer Sicht zusammenfassen, wenn alle Beteiligten auf Bauherrenseite, und dazu zählen die Planer und die Bauleitung auch, das gemeinsame Ziel haben, gemeinsam das Projekt erfolgreich zu realisieren, dann wird es im Regelfall auch so sein. Das gilt auch für öffentliche Bauvorhaben. Wenn dort selbst die in der Verwaltung oben Verantwortlichen ganz klar erkennen lassen, dass ihnen das Projekt wichtig ist und dass das sozusagen, dass sie ihren Erfolg auch mit dem Projekterfolg verknüpfen und das leben und nicht nur anordnen. Es gibt Projekte, die erfolgreich sind, Projekte, die von Bauherrenseite verwaltet werden oder, wie ich es manchmal auch sage, wenn der Architekt Bauleitung schon der erste Feind des Bauherrn ist, dann wird es schwierig, dann wird es mühsam und dann wird der Projekterfolg sich schwerer einstellen.
Und das habt ihr dort geschafft, dass alle gut zusammengearbeitet haben?
Dort ist außergewöhnlich, ich will jetzt ja nicht so viel Werbung machen, aber DM gehört für mich zu dem Unternehmen, bei dem das Image und die Realität doch sehr stark übereinstimmt. Also zumindest die Realität, die wir erlebt haben. Ja? Ja. Was nicht selbstverständlich ist. Ansonsten entsteht manchmal auch Zusammenarbeit erst im Lauf der Jahre. Mhm. Wir haben einen Kunden, der Kliniken baut, Privatkliniken baut. Da war die erste Zusammenarbeit durchwachsen. Und die oberste Chefin war teilzufrieden mit dem ersten Projekt. Dann haben sie daraufhin mit einem anderen Kollegen an der Stelle noch ein Projekt gehabt. Und seitdem bauen wir für dieses Unternehmen nahezu alles. Also es gibt auch etliche Kollegen, die sozusagen für uns Akquise betreiben.
Also das beste Marketing ist es, gute Produkte zu schaffen, sozusagen gute Arbeit zu machen, oder Stefan?
Genau, also ich sage mal, wir können nur referenzieren über unsere Projekte. Wir sind keine Entwurfsarchitekten. Ein Entwurfsarchitekt kann über seinen Wettbewerb, über seinen Entwurf referenzieren. Wenn er tolle Entwürfe macht, dann kann er sich einen Namen machen. Wenn er Wettbewerbe gewinnt, dann hat er per se erstmal einen sehr speziellen Status des Wettbewerbsgewinner, der ihm auch, sage ich jetzt mal, eine gewisse Stärke in seiner Position ermöglicht. Ja. Das können wir nicht. Wir können nur damit referenzieren, dass unsere Bauherren nachher sagen, das war gut mit denen, das hat Spaß gemacht. Ja. Mit denen würde ich wieder bauen. Ein Grund, warum das Büro über die Jahre hinweg diese Größe erreicht hat, ist sicherlich, dass wir viele Bauherren und Auftraggeber haben, die immer wieder mit uns bauen. Und das ist an der Stelle ja dann der Beweis dafür, dass wir vielleicht nicht alles falsch gemacht haben. Ja.
Ihr habt schon viele, viele Meilensteine erreicht. Was habt ihr euch noch vorgenommen?
Vorgenommen haben wir uns, dass wir ein bestelltes Unternehmen hinterlassen, das ohne uns weiterhin erfolgreich sein kann. Dieses Unternehmen wird auch nicht innerhalb der Familie weitergeführt werden nach dem derzeitigen Stand, weil unsere Kinder die gleiche Freiheit genießen, wie wir sie genießen durften, nämlich dass wir das machen wollten, dass wir das machen durften, was wir wollten, ja, und nicht, was sozusagen in das Familienprogramm gepasst hätte oder in die Familienerwartung. Aus diesem Grund ist unser Plan in den nächsten 10 Jahren, bis wir sozusagen das übliche Alter, ja, erreicht haben, wo man normalerweise in Ruhestand gehen muss, wenn man Angestellter ist, ein bestelltes Unternehmen hinterlassen, das eine Chance hat, dauerhaft weiter zu bestehen, ohne dass jemand nach meinem Bruder und mir fragt. Und das, diese Identifikation und diese Marke, die wir jetzt ein Stück weit mit Ernst Quadrat geschaffen haben, dass die für sich selber steht und nicht ausschließlich mit der Person von Markus und mir verbunden wird. Ist ein Prozess, den wir vor einem Jahr begonnen haben und der sicherlich andauern wird, bis wir ihn zum Abschluss gebracht haben. Dafür müssen wir auch junge Menschen begeistern, ja, die sozusagen in diese Rollen, die sich da auftun, schlüpfen wolle und sich damit identifizieren.
Ich glaube, vielen Gründern fällt es schwer loszulassen, oder? Wenn man das über Jahrzehnte aufgebaut hat, sich dann zurückzuziehen, ist nicht einfach, oder, Markus?
Genau, das ist ein Prozess, aber ich sage jetzt mal, wir hatten an der Stelle das Glück, dass ein früherer Aufsichtsrat von uns, der selbst ein großes Architekturbüro mit einem Partner geleitet hat, gesagt hat, ich war zu spät dran. Okay. Ja. Und als mein Partner mit Ende 70, Anfang 80 soweit war, konnten wir nur noch die Scherben zusammenlesen. Ja? und der uns auch gesagt hat, wenn ihr das bis ihr das Lebensalter von 60 Jahren erreicht habt, nicht grundsätzlich geregelt habt, werdet ihr es nicht mehr schaffen. Ja. Wir haben ihn damals ein bisschen belächelt. Ja. Nachdem wir den Prozess begonnen haben, muss ich ihm da ein Stück weit Recht geben und ich bin an der Stelle froh, dass wir ihn begonnen haben. Ja.
Sehr schön. Was könnt ihr abschließend noch mit uns teilen, was euch wichtig ist als Zwillinge, als Chefs, als Gründer? Wir haben heute über viele Rollen gesprochen. Habt ihr noch am Ende dieses Podcasts einen Gedanken, den ihr mit uns teilen mögt?
Ja, was mich immer noch beschäftigt ist, so am Anfang war ich der Meinung, wenn wir sozusagen gute Stimmung, gutes Miteinander, gute Fehlerkultur und so weiter im Büro leben, dann ist der Fisch geputzt. Was mich bis heute beschäftigt, ist, dass sozusagen die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, aber auch von mir, wesentlich von der privaten Situation abhängt.
Okay, ja.
Also wie leistungsfähig ich bin, wird wesentlich bestimmt durch meine private Situation. Und da hat man eigentlich nur begrenzt Einfluss drauf. Und das irgendwie sozusagen auszutarieren, das ist bis zum heutigen Tag die größte Herausforderung. Also landläufig hat man gesagt, wenn sozusagen der Swimmingpool, den man als Unternehmen bietet, warm genug ist, das Wasser angenehm und so weiter und so fort, dann ist alles easy. Ja? Dann schwimmen die alle Weltrekord. Nee, das findet außerhalb des Beckens statt, außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten. Und das ist schon was mich bis heute beschäftigt sozusagen. Wie schafft man das sozusagen zu verbessern oder keine Ahnung, weil man hat keinen Einfluss. Ne? Wahrscheinlich lässt sich's nicht verbessern. Und ich glaube auch nicht, dass Homeoffice, Work-Life-Balance und so weiter die einzigen Schlüssel sind, um das zu reparieren.
Gut, und das andere ist, was ich, sagen wir mal, unseren Kindern oder den Jungen wünsche, ist, dass sie Mut haben, was zu machen. Also was zu unternehmen und Unternehmer zu sein, ja, ohne sozusagen als erstes den ganzen Absicherungsmodus, ja, abzuspulen und dann vielleicht doch die Tätigkeit im öffentlichen Dienst, ja, vorzuziehen, ja, wo sozusagen an der Stelle der Weg vorgezeichnet ist, ja, sondern einfach was unternehmen, was ihre Kreativität, was ihren Bedürfnissen, was ihren Interessen, ja, entspricht. Und das Bewusstsein, da ist Scheitern inbegriffen. Das kann man eigentlich sagen, ihr habt leicht reden, ihr seid bisher nicht gescheitert, ja. Aber ich glaube, dass auch da müsste sich bei uns die Kultur ändern, ja, dass jemand, der was unternimmt, der was gründet, der eine Idee hat, dass der scheitern darf, ja, ohne dass es ein Makel ist.
Ja. Ja, spannend. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und uns mal so einen doch privaten und natürlich auch beruflichen Einblick gegeben habt. Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr interessant. Und dieser Podcast endet immer mit einer Frage, nämlich könnt ihr auch ein Buch mit uns teilen, das euch gut gefallen hat? Das muss nicht zwingend mit eurem Job zu tun haben. Vielleicht ist es auch ein ganz anderes Genre.
Ein Buch, das mich bis heute beschäftigt, obwohl ich es schon lange nicht mehr gelesen hat, ist Krabat, ja? Von Ottfried Preußler. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ich kenn's noch nicht.
Das ist eine sehr düstere Geschichte von einem jungen Müllergesellen. Ja? Also überhaupt kein Kinderbuch eigentlich. Ja? Das wurde uns vorgelesen und das ist ein Buch, das mich immer wieder oder eine Geschichte, die mich immer wieder beschäftigte.
Danke. Hast du auch noch eins für uns?
Ja, muss ich gerade überlegen. Ich bin ja mit einer Bibliothekarin verheiratet und von daher lese ich relativ viele Bücher bis zum heutigen Tag. Ganz aktuell, geschenkt von meiner Schwester, habe ich Very Rich gelesen. Das ist ein Buch über die Superreichen. Ne? Und ich habe es erst so ein bisschen ablehnend angeschaut, weil ich gedacht habe, jetzt kommt wieder der Hate auf alle ganz Reichen und so weiter und so fort. Und war dann überrascht, wie jemand das ganz sachlich runtergeschrieben hat, dass sozusagen da die Blickwinkel auch sehr unterschiedlich sein können. Und hat jetzt gar nicht meine Erwartungen sozusagen des reißerischen Abklatschen von ganz, ganz reichen, ja? Sondern eigentlich sehr schön zeigen, dass das eigentlich auch nur Menschen sind und dass etliche Probleme, die die haben, unabhängig vom Geld bleiben.
Es gibt doch auch eine Studie, die sagt, bis zu einem gewissen Grad wird man glücklicher und danach kann man eigentlich nicht mehr glücklicher werden, wenn man dann noch mehr Geld bekommt.
Genau. Und ich denke da immer dran, ich habe Zivildienst im Altersheim für wohlhabende Senioren gemacht. Ich sage, am Schluss kommt der Sensemann und mäht alle gleich. Dort haben die meisten viel Geld gehabt, um sich sozusagen eine bestmöglichste Behandlung zu ermöglichen. Aber der Herr Professor, der halt dement wird, kommt halt korrekt gekleidet bis knapp zur Hüfte an den Empfang und muss dann auch zügig entfernt werden, weil die anderen seine nackten Beine und anderes nicht sehen möchten. Ja, und da ist keiner gefeit davon. Und das ist ja vielleicht, das war für mich damals eine große Befriedigung, sozusagen zu sehen. Am Schluss kommt der Sensemann und er schneidet sehr gleichmäßig. Ja, unabhängig von dem, was sozusagen, natürlich ist es für Menschen, die mehr Geld haben, reich sind, einfacher, aber sie können auch, sie müssen auch sterben. Punkt. Und das ist schon eine große Gerechtigkeit am Schluss.
Also Carpe Diem, wir enden positiv. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Euch weiterhin alles Gute, Markus und Stefan. Viel Erfolg weiterhin. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Wir verlinken das auch alles hier in den Shownotes. Schaut euch das gerne mal an, die Webseite. Und auf Instagram seid ihr auch aktiv. Da sieht man auch nochmal Bilder von euren Projekten. Also eine absolute Erfolgsgeschichte aus Stuttgart oder genauer genommen aus Freiburg. Schön, dass wir da heute mit reingucken konnten in eure Geschichte. Und bis bald hoffentlich.
Jo, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Macht's gut. Ciao.
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 Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links, wie immer, in den Shownotes. Das sind also die Podcast-Beschreibungen. Da gibt es also die Verlinkung zur Webseite von Ernst Quadrat Architekten, zum Instagram-Kanal natürlich auch und natürlich auch zu meiner Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr, was ich sonst noch so tue neben dem Podcast. Seht ihr auch noch mal so ein bisschen Informationen zu diesem Format, wer hört zu, was ist geplant. Es gibt auch ein Podcast-Pitch-Deck, das ich euch gerne mal zuschicken kann, wenn ihr sagt, ihr wollt an Bord kommen mit eurer Company. Denn es gibt auch die Möglichkeit, hier als Sponsor dabei zu sein, als Werbepartner. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann helfe ich euch gerne, eure Brand größer zu machen und hier quasi auch diesem Publikum zu erzählen, was ihr so tut. Dann gibt es die Möglichkeit, mich als Keynote-Speaker zu buchen. Es gibt eine brandneue Keynote, die habe ich auf der Zukunft Personal in Hamburg neulich gehalten, kam ziemlich gut an. Es geht natürlich auch hier um interessante Geschichten, die ich erzählen kann, angefangen bei Geschichten aus dem Podcast bis hin zu unserer Eisbademeisters Crowdfunding-Community, bis zu meiner Hip-Hop-Vergangenheit, viele, viele Geschichten drin. Es geht um Mut, es geht um Veränderung, es geht um KI und um die Frage, was jetzt das Menschliche ist, auf das es am Ende ankommt. So viel für heute, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.